quoi bon ce passé de douleur et de gloire, et à quoi bon 1804?
Was nutzt uns diese Geschichte voller Schmerzen und voller Ruhm? Was nutzt uns das Jahr 1804?
Oh, mon pays, je t'aime comme un être de chair, et je sais ta souffrance, et je vois ta misère, et me demande la rage au cœur quelle main a tracé sur le registre des nations une petite étoile à côté de ton nom.
Oh, du, mein Land, ich liebe dich wie ein Wesen aus Fleisch und Blut. Ich weiß um dein Leiden, ich sehe dein Unglück. Und mit Wut im Herzen frage ich mich, welche Hand auf der Liste der Nationen neben deinen Namen ein Sternchen gesetzt hat.
Anthony Phelps, Dichter, Journalist, Romanautor. Geboren am 25. August 1928 in Port-au-Prince, Haiti. 1964 Verhaftung durch die Tonton Macoute, die Miliz des Diktators François Duvalier. Flucht nach Montréal, Quebec.
Eine Reihe meiner L'Audience handelt vom Exil. Denn die gesamte gebildete Mittelschicht, die sich in Haiti zwischen 1935 und 1965 entwickelte, verließ das Land. Die 400 Absolventen der Eliteschule École Normale Supérieure in Port-au-Prince wurden unter der Diktatur vertrieben.
Georges Anglade, Geograf, Schriftsteller, Politiker. Geboren am 18. Juni 1944 in Port-au-Prince, flieht 1971 vor politischer Verfolgung nach Montreal. In einer Sammlung von 90 L'Audience, einer traditionellen Form der haitianischen Kurzgeschichte zwischen Witz, Sozialkritik und Märchen, beschreibt Anglade das Leben seiner Generation zwischen Kindheit, Diktatur, Exil und Rückkehr.
Ich habe Haiti verlassen, nachdem mein Freund, der Journalist Gasnier Raymond, mit eingeschlagenem Schädel am Strand gefunden worden war, getötet von den Schergen der Diktatur. Gasnier arbeitete damals an einer Reportage über die ersten Arbeiterstreiks gegen Papa Docs Sohn, Jean-Claude Duvalier, den die Zementgießer angezettelt hatten. Bei den Recherchen war ich immer an Gasners Seite gewesen. Am nächsten Tag landete ich in Montreal.
Daniel Laferrière, geboren am 13. April 1953 in Port-au-Prince. Flucht nach Montreal 1976. Kanadas erfolgreichster frankophoner Schriftsteller, seit 2013 Mitglied der Académie française.
Ich habe meinen Roman Wilde Zeiten vor allem für mich selbst geschrieben, um meine Beziehung zur Duvalier-Diktatur auszuloten. Ich bin in dieser Epoche geboren und erwachsen geworden, ohne wirklich zu verstehen, was in meinem Land eigentlich vor sich ging. Bei uns herrschte das Gesetz des Schweigens. Wer überleben wollte, durfte nicht sprechen, nicht abweichen und vor allem nicht protestieren. Durch meinen Roman nähere ich mich dieser Vergangenheit wieder an, unserem Leben und unserer Kultur, um die Folgen der Diktatur für unsere Gesellschaft aufzuzeigen. Denn in den 30 Jahren der Duvalier-Diktatur steckt der Kern dessen, was wir heute sind. Ich arbeite daran, diese Zeit allen zugänglich zu machen, den Haitianern und dem Rest der Welt.
Ketly Mars, Journalistin, Lyrikerin, Romanautorin. Geboren in Port-au-Prince am 3. September 1958, ein Jahr nach der Machtergreifung von François Duvalier, genannt Papa Doc. In ihrem 2010 erschienenen Roman »Wilde Zeiten« gibt Ketly Mars, eine der erfolgreichsten haitianischen Autorinnen ihrer Generation, denjenigen Frauen eine Stimme, die während der Duvalier-Diktatur im Lande blieben.
Ich bin die Frau von Daniel Leroy und die Mätresse eines Macoute-Staatssekretärs. Hätte man mir vor kurzer Zeit gesagt, dass eine mir bekannte Frau in meiner Lage einen Kompromiss wie ich eingegangen sei, ich hätte sie sicherlich feige, käuflich und noch schlimmer genannt. Ich bin ja wirklich feige, hätte mich wehren, mich verweigern, Zeta und Mordio schreien können. Dann wäre ich aber allein, vollkommen allein gewesen. Allein im Angesicht der Angst. Ich hätte verschwinden, gefoltert und vergewaltigt werden können. Die Angst schläft jetzt in meinem Bett. Ich bumse mit ihr, verschaffe ihr Lust, mache mir ihre Großzügigkeit zunutze. Indem ich mich dem Staatssekretär unterwerfe, erhalte ich Danielle am Leben.
Vier Schriftsteller aus Haiti. Vier Geschichten über das Leben und Schreiben zwischen Diktatur, Exil und Rückkehr.
Forcément, nous sommes en quelque sorte des ambassadeurs de notre culture.
Wir Autoren sind eine Art Botschafter der haitianischen Kultur. Wir korrigieren das Bild, das man sich oft von Haiti macht. Haiti hat ein beeindruckendes kulturelles Erbe und eine florierende Kunstszene. Erklären kann man das nicht, vor allem angesichts einer Analphabetenquote von über 50% und der verheerenden Armut unseres Volkes. Dennoch bringen wir fantastische Maler und Musiker hervor. Unsere Literatur kann sich mit jedem anderen Land messen und wird international übersetzt und ausgezeichnet.
Texte sind neben der Malerei das mächtigste kulturelle Exportgut des Landes. Verlegt wird haitianische Literatur bis heute vor allem von Verlagshäusern im französischsprachigen Kanada und in Frankreich. Hier schmückt man sich gern mit den Dichtern, Romanciers und Intellektuellen, die ihr Land unter der Duvalier-Diktatur zwischen 1957 und 1986 verlassen mussten. Erst langsam wird der Reichtum der haitianischen Literatur auch im deutschsprachigen Raum entdeckt. Neben den Verlagshäusern Wunderhorn und Liebeskind macht sich vor allem der Trierer Kleinverlag Litradukt verdient um diese literarischen Entdeckungen. Neben Anthony Phelps, Gary Victor, Georges Anglade oder Lionel Trouillot hat der Verlag auch die Romane von Ketly Mars für den deutschen Markt entdeckt.
Ob wir es wollen oder nicht, wir sind das Gesicht unseres Landes. Wir sind die, die der Welt in Erinnerung rufen müssen, was Haiti einmal gewesen ist. Die erste unabhängige Schwarze Republik, die sogar noch vor Frankreich Freiheit und die Menschenrechte gelebt hat. Dafür haben wir hart gekämpft. Und vielleicht zahlen wir dafür bis heute den Preis.
Haiti ist der westliche Teil der Insel Hispaniola, auf der Christoph Kolumbus 1492 die erste Siedlung in der neuen Welt gründete. Von den Ureinwohnern, den Taino, ist nur 30 Jahre später kaum noch einer am Leben. Dahingerafft durch die Zwangsarbeit für die spanischen Eroberer und die eingeschleppte Pockenseuche. Nach erbitterten Kriegen zwischen Spanien und Frankreich wird der westliche Teil der karibischen Insel schließlich zur ertragreichsten und auch schönsten französischen Kolonie. Haiti, die Perle der Karibik, exportiert Ende des 18. Jahrhunderts die Hälfte des weltweit konsumierten Kaffees und Zuckers. Die Ideale der Französischen Revolution haben besondere Sprengkraft in einer Kolonie, deren Bevölkerung zu 90% aus Sklaven besteht, die aus Westafrika verschleppt wurden. Ihr Aufstand endet im Massaker an der weißen Minderheit, der Enteignung und Vertreibung der französischen Kolonialherren. Proklamiert Jean-Jacques Dessalines den ersten freien Negerstaat Haiti. Auch Napoleons aus Frankreich in die Karibik geschickte Truppen können daran nichts mehr ändern und ziehen gedemütigt ab. Die Strafe folgt auf dem Fuße. Haiti wird auf Betreiben Frankreichs vom Weltmarkt isoliert. 1825 erkennt man den Staat zwar an, verlangt aber im Gegenzug eine Entschädigung für die entgangenen Gewinne in Höhe von 150 Millionen Francs, die Haiti tatsächlich bis 1947 begleicht. Eine Schuldenlast, die den Grundstein legt für Abhängigkeit, Armut und Korruption. Daraus folgen politische Gewalt und Instabilität, bis heute.
Viendra le jour où nous asservirons le dieu vert des Yankees, où la poussière des parias et la sueur des sans-logis ne seront plus en l'aube neuve qu'image sans réalité.
Es wird der Tag kommen, an dem wir den grünlich schimmernden Gott der Yankees unterwerfen werden, an dem der Stau der Paria und der Schweiß der Obdachlosen in der neuen Dämmerung nichts weiter sein werden als Bilder außerhalb der Wirklichkeit.
Viendra le jour où le pays retrouvera son angle de repos et le peuple, soudé par le lien de l'amour, portera jusqu'au ciel le puissant jet du mât. Mais patiente, mon fils. Dors, mon enfant, dors.
Es wird der Tag kommen, an dem das Land eine ruhige Nische finden, das Volk durch das Band der Liebe zusammengeschweißt und seinen machtvollen Fahnenmast bis hoch in den Himmel emportragen wird. Aber Geduld, mein Sohn. Schlaf, mein Kind, schlaf.
Anthony Phelps, 1963 in seinem berühmten Gedichtzyklus »Mon pays que voici«. Zu diesem Zeitpunkt hat Haiti seit der Unabhängigkeit ungezählte Staatsstreiche sowie 20 Jahre Militärbesatzung durch die USA erlebt. Das politische System ist zutiefst marode, die Wirtschaft liegt am Boden, die Regierung hält sich allein mit den Devisen der nordamerikanischen Touristen über Wasser. Und mit Hilfe des Militärs und eines gigantischen Wahlbetrugs hat sich 1957 der Arzt und überzeugte Voodoo-Praktiker François Duvalier Zugang zur Macht verschafft.
Un membre de la famille avait été arrêté. Il ne publiait pas ça. Il n'en parlait pas parce que ça aurait pu provoquer d'autres arrestations.
Wenn ein Familienmitglied verhaftet wurde, hat man einfach nicht darüber gesprochen, weil das weitere Verhaftungen nach sich zog. Denn sobald man davon sprach, kritisierte man eben auch das Regime. Und wenn das die Makut hörten. Das Leben war nicht einfach damals. Duvalier hat seine Miliz der Tonton Makut gegründet, weil er Angst hatte. Er wollte sich so vor einem Militärputsch schützen, wie sie damals ja an der Tagesordnung waren.
Erinnert sich der heute 87-jährige Anthony Phelps. Duvaliers paranoider Feldzug gegen jegliche Opposition, auf dem er kommunistische Aktivitäten egal welcher Form zu Verbrechen gegen die Sicherheit des Staates erklärte und mit der Todesstrafe ahnden ließ, versetzte insbesondere die Bildungselite des Landes in Angst und Schrecken. Haitis florierende Kunst- und Literaturszene stand vor der Wahl, entweder mit einem Mann zu paktieren, der sich wahlweise mit Jesus oder dem Voodoo-Todesgeist Baron Samdi verglich, oder schnellstmöglich das Land zu verlassen.
Die Gesichter der Passanten waren schwermütig und ebenso verschlossen wie die Schaufenster der Geschäfte. Ihre Lippen hatten sich dem Lächeln und dem Lachen verschlossen. Und auch den Worten, deren Klang doch eines Tages die Angst vertreiben würde, die sie jetzt aber zu einem unterdrückten Grunzen verwandelte. Während sie darauf warteten, huschten sie umher wie Schlafwandler, durchschritten das Leben in der Gegenwart wie einen Traum. Einen Traum, aus dem sie schnellstmöglich erwachen wollten und der nun bereits seit 8 Jahren andauerte.
Schreibt Anthony Phelps in seinem ersten Roman 1973 aus dem Exil in Montreal. 1961 hatte er mit anderen Dichtern das Schweigen in seinem geliebten Port-au-Prince zu durchbrechen versucht und die Literatengruppe Haïti Littéraire gegründet.
Le groupe Haïti Littéraire, les gens que nous fréquentions en dehors de la littérature, parce que
das Umfeld von Haïti Littéraire, das waren Kommunisten, Christen oder was auch immer. Sie waren alle gegen François Duvalier. Es ging nicht nur um unsere Literatur, sondern auch um unsere politischen Standpunkte. Duvalier war wie eine offene Wunde Haitis. Man durfte allerdings nicht offen gegen ihn sein, jedenfalls nicht, wenn einem etwas am Leben lag. Diese Zeit war schrecklich, aber zugleich auch bereichernd.
Haïti Littéraire, das sind 5 Dichter, die sich gegen die rassistische Politik der radikalen Haïtianité, gegen den haitianischen Nationalismus stellen. Unter dem Deckmantel der Negritude, der Selbstbehauptung schwarzafrikanischer Kultur, diskriminiert das Duvalier-Regime Menschen aus Verbindungen von Afrikanern und Europäern. Haïti Littéraire steht einerseits für die Gleichberechtigung zwischen Schwarzafrikanern und Mulatten und kämpft andererseits für das Recht auf freie Rede. Haïti Littéraire organisiert Leseabende in Kunstgalerien oder Privathäusern von Sympathisanten, bei denen nicht nur Gedichte vorgetragen werden, sondern auch über die Zukunft des Landes debattiert wird. Mit einem Glas Barbancourt Rum in der Hand diskutieren die Literaten auf der Pergola alter Kolonialhäuser über die Ästhetik des Nationaldichters Jacques-Stephen Alexis, über den französischen Nouveau Roman oder das Genie von Samuel Beckett. Sie führen erhitzte Debatten über die Versprechen des Sozialismus oder das subversive Potenzial von Surrealismus und magischem Realismus, von Malerei und Literatur. François Duvalier propagiert derweil mit Unterstützung der USA einen radikalen Antikommunismus und beruft sich dabei auf den Slogan:
Ein Volk, ein Vaterland, ein Führer.
Er verkündet:
Hitler war ein großer Mann, der unverstanden blieb, ganz so wie ich.
Während Duvalier sich 1964 offiziell zum Präsidenten auf Lebenszeit erklärt und seine Schergen ungezählte politische Auftragsmorde begehen, verstummt die Bevölkerung Haitis vollends, erstarrt vor Angst. Anthony Phelps und seine Dichterfreunde von Haïti Littéraire lassen sich nicht beirren.
La littérature peut être une forme de d'opposition au régime.
Die Literatur kann eine Form des Protests gegen eine Diktatur sein. Allerdings gab es damals in Haiti keine Verleger. Das, was wir veröffentlichten, haben wir aus der eigenen Tasche bezahlt. Ob wir es verkaufen konnten, stand auf einem anderen Blatt. Manche Gedichte übten versteckte Kritik am Regime. So etwas zu veröffentlichen, dazu brauchte es schon einen gewissen Heldenmut. Manchmal weigerten sich die Druckereien, unsere Texte zu drucken. Man musste ständig verhandeln. Wir haben die Dinge ausgedrückt, ohne ein Wort zu sagen, und sagten dabei dennoch alles. Dafür musste man sich manchmal unglaublich verrenken.
Mit zwei Schwagern gründet Anthony Phelps den Radiosender Radio Cacique. Der Name erinnert an die dominierende Klasse in der Taino-Urbevölkerung vor der Kolonialisierung. Neben den kommerziellen Programmstrecken nutzt Phelps das Massenmedium Radio für seine Ziele.
Chaque samedi, il y avait une demi-heure de poésie.
Jeden Samstag hatten wir eine halbe Stunde für Gedichte und dann sendeten wir Hörspiele. Unser großer Präsident bezeichnete sich selbst als Liebhaber der Poesie. Also mussten wir aufpassen, was wir bei Radio Cacique sendeten. Er hätte etwas falsch interpretieren können und dann wären wir sofort reif für Fort Dimanche gewesen. Hunderte, tausende Haitianer, Männer, Frauen, Kinder sind dort massakriert worden.
Fort Dimanche, Sonntagsfestung, heißt zynischerweise die Folterzentrale des Regimes. Man schätzt die Zahl der Opfer der Diktatur heute auf etwa 30.000. Genaues weiß niemand. Zweimal tauchen die Tonton Macoute in den Räumen von Radio Cacique auf. Im Mai 1963 wird Anthony Phelps verhaftet, 3 Wochen lang verhört.
Ich habe viel für die Radio geschrieben, für die Ohren.
Ich habe damals viel geschrieben, um es im Radio zu senden. Manchmal waren das politische Texte, auch Interviews mit Schriftstellern, sogar mit Politikern. Eines Tages wussten wir, es geht nicht mehr. 3 Wochen habe ich in Papa Docs Knast verbracht. Und damit hatte ich noch Glück. Manche meiner Freunde landeten gleich in Fort Dimanche. Meine Freunde haben mich ausgelacht und meinten, ich sei ja wohl eher in einem Fünf-Sterne-Gefängnis gewesen.
Die Erinnerungen an diese Zeit verarbeitet Anthony Phelps in seinem Roman »Wer hat Guy und Jacques Collin verraten?« Phelps' Protagonist Claude ist von den Makut gefoltert worden, um den Aufenthaltsort der Söhne eines Verschwörers zu verraten. Nun sitzt Claude moralisch gebrochen und körperlich versehrt auf dem Balkon seines Elternhauses.
Kein Passant auf der Straße, nicht der geringste Laut. Alles Leben scheint nicht nur im Viertel, sondern in der ganzen Stadt erloschen zu sein. Nicht einmal ein Hund bellt. Die Voodoo-Trommeln, deren Klang zum Nachtleben gehörte, sind schon sehr lange Zeit verstummt. Ich überlasse mich der Liebkosung der Brise, die vom nahen Berg gekommen ist, und höre einen Augenblick lang dem rätselhaften Flüstern der glänzenden Blättchen meines Muskatnussbaumes zu. Dann trenne ich mich wieder mit geschlossenen Augen von der Außenwelt. Ich würde gern den Rest meines Lebens hinter diesen durchscheinenden Membranen verbringen, denn nur dort kann ich diesen Frieden, diese Heiterkeit des Unbewussten wiederfinden, die mir jetzt so notwendig, ja unentbehrlich geworden sind. Das Unbewusste, mein einziger Zufluchtsort, meine einzige Tür ins Freie.
Auch Ketly Mars, die 30 Jahre später, ein Jahr nach dem Machtantritt François Duvaliers, geboren wurde, stellt das Schweigen der Mehrheit, die Angst, die das Leben in Haiti beherrscht, in den Mittelpunkt ihres Romans »Ich bin am Leben«. Darin erzählt sie die Geschichte der bürgerlichen Familie Bernier und ihres Sohnes Alexandre, der sich in der Opposition engagiert und darüber den Verstand verliert.
Und dann hat eines Tages die Polizei Alexandre verhaftet. Das war in der Zeit der Diktatur. Sie haben Vater gesagt, dass er an Versammlungen der kommunistischen Jugend teilnimmt. Er zahlte den Preis für seine Kühnheit. Seit dieser Verhaftung hatte das Leben eine herbe Wendung genommen. Als Alexandre wieder zu Hause war, war er nicht mehr zu kontrollieren. Die geringe Autorität, die Papa über ihn besaß, war futsch. Er wurde gewalttätig. Und man musste ihn einsperren und behandeln, bis er wieder er selbst war. Unser Leben spielte sich von nun an im Rhythmus von Einweisungen und Entlassungen ab.
»Ich bin am Leben« ist ein Roman der verdrängten Erinnerungen. Erinnerungen, die 40 Jahre später infolge des verheerenden Erdbebens von 2010 ans Tageslicht kommen. Als Alexandres Heim nach dem Beben geschlossen wird, kehrt er nach langer Abwesenheit auf das Gut der Familie zurück. Ketly Mars montiert die Bilder der verschwiegenen Vergangenheit der Familie zu einem Kaleidoskop verschiedener Stimmen.
Dans cette famille, la constante, c'est le silence. Les gens ne parlent pas beaucoup.
In dieser Familie ist das Schweigen ein Leitmotiv. Die Familienmitglieder sprechen einfach nicht viel von diesem Bruder, von diesem Sohn, der irgendwann verschwunden war. Sie wollen den Schmerz vergessen machen. Sie wollen ein normales Leben führen, groß werden, heiraten, Kinder kriegen. Um dieses Schweigen abzubilden, in das sie sich eingeschlossen haben, lasse ich jede der Figuren in einem inneren Monolog sprechen.
Francis, erinnerst du dich? Alexandre war erst 8 Jahre alt, als der Diktator mit seinen Anhängern die Macht ergriff. Du hast sofort finstere Tage vorausgesehen. Diese finsteren Tage sind auch sehr schnell angebrochen. In wenigen Tagen hatte sich die Dunkelheit über das Land gebreitet. Man musste lernen, zunächst in Verwunderung, dann in Ungläubigkeit, Entrüstung und Feigheit zu leben, um nicht aufzufallen, um trotz allem in der Würde der Verweigerung und Ablehnung zu leben, die man verschweigen musste. Schweigen und Würde waren unsere einzigen, unsere ziemlich schwachen Waffen gegen die Willkür.
Pour moi, ça a été aussi l'occasion de revenir sur cette époque qui est centrale, moi, dans ma vie.
Mit der Geschichte der Familie Bernier komme ich auf die 30 Jahre der Diktatur zurück. In fast jedem meiner Romane kehre ich zurück in die Zeit der Diktatur. Es waren 30 Jahre im Leben unseres Volkes und die ersten 30 Jahre meines eigenen Lebens, die mich natürlich zutiefst geprägt haben. Einerseits möchte ich die Erinnerung an diese Zeit bewahren, damit wir nie vergessen, was damals passiert ist. Und andererseits zeigt diese Zeit auch, wieso wir heute sind, wie wir sind.
Ces 30 ans nous ont causé un tort extraordinaire.
Ketley Mars Romanfigur Alexandre, der schließlich an der Angst, die das Land immer fester im Griff hat, zugrunde geht, personifiziert die kollektive Verdrängung, eine Art Hysterie, die das Land regiert. Dagegen begehrt Danny Laferrières alter Ego in dem Roman Der Ruf der verrückten Vögel auf. Die Zerrissenheit zwischen der Wut gegen die Unterdrücker und der Erstarrung aufgrund der ständig lauernden Bedrohung bringt Laferrières Helden in einen inneren Konflikt. Bleiben und sterben? Oder die Heimat hinter sich lassen für eine ungewisse Zukunft? Fliehen kann er nur noch allein, denn das Vertrauen und die gesellschaftliche Kohäsion hat das Regime längst zerstört.
Ich will atmen. Ich ersticke. Eingeklemmt zwischen meinen Freunden, die nur von der Diktatur sprechen, und einem Regime, das sich nur um sein eigenes Überleben schert. Gibt es auch anderes? Ich glaube schon. Dafür kämpfe ich. Ich werde vor keinem Gott knien. Ich bin ein Prinz ohne Land und ohne Krone. Mein Leben ist jetzt.
In Le Cri des Oiseaux Fous, dem Ruf der verrückten Vögel, erzählt Laferrière seine eigene Geschichte. Nach dem Mord an seinem Freund und Journalistenkollegen Gasner Raymond, dessen Leiche mit eingeschlagenem Schädel an einem Strand im Süden des Landes gefunden wird, entscheidet sich Danny Laferrière im Mai 1976 innerhalb von 24 Stunden sein Land in Richtung Montréal zu verlassen.
La ville était très excitante et tout le monde baignait dans une atmosphère de fête.
Montréal war äußerst aufregend. Die ganze Stadt war ein großes Fest. Hinter mir lag eine Welt voller Schmerz und Traurigkeit, die Welt der Diktatur, die das Land seit 1957 im Klammergriff hielt. Die Restaurants hatten die Tische nach draußen gestellt. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich Frauen, die sich bis in die Nacht unterhielten und dabei Wein tranken. Die Nächte in Port-au-Prince waren immer gefährlich gewesen. Die Tonton Macoute streunten umher wie wilde Tiere in einem Dschungel. In Montreal dagegen herrschte Karnevalsatmosphäre. Ich hatte den Eindruck, der Hölle entkommen und im Paradies angekommen zu sein.
Danny Laferrière ist einer von über 2 Millionen Haitianern, die vor der Diktatur in Haiti fliehen. Nicht nur nach Kanada, sondern auch in die USA, nach Frankreich oder Afrika. Der Verlust ihrer geliebten und geschundenen Heimat, der einstigen Perle der Karibik, wird die meisten nicht mehr loslassen.
J'étais un animal dans ma propre jungle à Port-au-Prince. Je savais d'où pouvait venir le coup.
In Port-au-Prince war ich wie ein Tier in meinem eigenen Dschungel. Es war mein Territorium. Ich wusste, woher mir der tödliche Schlag drohte und wo in der Stadt ich mich verstecken konnte. Mit meinen Freunden gab es Vergnügungen, eben auf unsere Art. In Montreal kam ich dann in einer völlig fremden Stadt an, die auf den ersten Blick gleichwohl sehr freundlich wirkte. Ich habe das damals in meinem Roman über meine Flucht so ausgedrückt. Mein Leben hängt an der Entscheidung, ob ich lieber durch eine Kugel im Nacken oder an Prostatakrebs sterbe. Damit meine ich, dass Menschen ebenso in bedrohlichen Lebensumständen ihr Glück finden können, wie sie unglücklich werden können in einem Umfeld, das eigentlich für das Glück organisiert wurde.
Jahrelang arbeitet Danny Laferrière in Montreal illegal in der Metallindustrie, bevor er mit seinem ersten Roman 1985 über Nacht zum Erfolgsautor wird. Der skandalöse Titel seines Erstlings?
Die Kunst, mit einem Neger zu schlafen, ohne müde zu werden.
Darin beschreibt Laferrière lustvoll das Leben als illegaler Einwanderer in Montreal. Mit jeder Menge Rotwein, Jazz von Charlie Parker, blonden Schönheiten aus Quebec und den ersten Schreibversuchen. Ein selbstbewusster, verspielter, witziger und belesener Autor erhebt schon in dem Debüt seine Stimme. Über 30 Romane hat Laferrière seitdem verfasst, ist mehrfach ausgezeichnet und im Jahre 2013 als erster Farbiger Mitglied der altehrwürdigen Académie Française geworden. Er gilt als erfolgreichster frankophoner Schriftsteller Kanadas. Über seine Tätigkeit gibt er im Roman-Essay »Tagebuch eines Schriftstellers im Pyjama« auf gewohnt pointierte Weise Auskunft.
Im Schreibberuf sind drei Dinge besonders wichtig. Sehen, hören, spüren.
Und damit benennt Laferrière zugleich ex negativo ein zentrales Merkmal der karibischen Literatur. Die reine Reflexion, die psychologische Seelenschau, das große, welterklärende, intellektuelle Modell weicht einer Unmittelbarkeit äußerer Eindrücke und innerer Empfindungen, die der Erzähler möglichst plastisch wiedergibt. Die subjektive Erlebniswelt, Träume und Fantasien spielen dabei eine wichtige Rolle. Das Imaginäre als Fluchtweg aus der Misere der Realität.
Ich höre plötzlich das dumpfe Geräusch des Buches, das auf den Boden fällt. Es ist das gleiche Geräusch, das die schweren, saftigen Mangos in meiner Kindheit machten, wenn sie neben das Wasserbecken fielen. Alles trägt mich in die Kindheit zurück, in das Land ohne Vater. Ich möchte nicht mehr denken, nur sehen, hören, fühlen. Alles aufnehmen, bevor ich den Kopf verliere, berauscht von der Explosion tropischer Farben, Gerüche und Aromen.
Die primitiven Maler malen lebendige, farbenintensive Landschaften, reife, schwere, wunderbare Früchte, obwohl um sie herum nur Trostlosigkeit herrscht. Das ist auch eine Form der Ironie gegenüber der Realität. Aber vor allem geht es darum, das Leben zu feiern, besonders wenn man vom Tod umgeben ist. Diese Art, das Leben zum Fest zu machen, ungeachtet der Umstände, ist Teil meiner inneren Triebkraft. Ich fühle mich der primitiven Malerei so nah, weil sie für mich eine Form des Lebensmutes und des Widerstandes ist. Wenn man mich fragt, ob ich Haitianer bin, in dieser Hinsicht bin ich sicher ein echter Haitianer. Und das gereicht mir zur Ehre.
Die Ironie gegenüber der Realität, das Lachen angesichts der Misere. Auch für den Geografen, Politiker und späteren Schriftsteller Georges Anglade liegt darin die Quelle der unwahrscheinlichen künstlerischen Vitalität seines Volkes. Im französischen Exil studiert Anglade Geographie, unterrichtet 35 Jahre als Professor an der Universität Montréal, untersucht die haitianische Diaspora weltweit und wird später Präsidentenberater und gar Minister in Haiti. Anglade bezeichnete sich nicht ohne Stolz als Mann mit drei Hüten: Wissenschaftler, Politiker und Schriftsteller.
Alors, à 55 ans, j'ai choisi ce qui m'avait fasciné bien avant que j'ai 15 ans.
Mit 55 Jahren bin ich schließlich zu dem zurückgekehrt, was mich bereits seit meiner frühesten Jugend faszinierte. Die haitianischen L'audience, die kurzen Geschichten, die man sich am Abend erzählte, eine mündliche Form der Literatur. Die L'audienceurs erzählen die Wirklichkeit auf eine besondere Art und Weise. Sie würzen die Realität mit ihren eigenen Zutaten, sie erzählen erfundene Geschichten und gar Lügen, um die Wirklichkeit wirklicher zu erzählen, als sie ist. Diese Gabe habe ich von meiner Mutter, die auch mit über 90 noch L'audience erzählt.
L'audience ist die kreolische Version des französischen Wortes audience, also Publikum. Für Anglade steht die L'audience am Beginn der haitianischen Literatur. Der Journalist und Anwalt Justin Lérisson, der auch den Text der Dessalinienne, der haitianischen Nationalhymne, verfasste, hatte diese Form der Kurzgeschichte zu Anfang des letzten Jahrhunderts in Tageszeitungen wiederbelebt. Jacques-Stephen Alexis, der große Vordenker der haitianischen Literatur, der als überzeugter Kommunist und militanter Gegner des Duvalier-Regimes 1961 mit nur 39 Jahren hingerichtet wurde, hält die L'Audience für die Quelle des magischen Realismus in seiner haitianischen Ausprägung. Georges Anglade beruft sich auf dieses Erbe.
Il y a cette L'Audience haïtienne qui naît dans les champs de Cannes, comme le blues naît dans les champs de coton.
Die haitianische L'Audience ist auf den Zuckerrohrfeldern Haitis entstanden, so wie der Blues auf den Baumwollfeldern Nordamerikas. Das kulturelle Erbe Afrikas stößt hier auf den Geist Amerikas und geht eine sehr eigene Symbiose ein. Die haitianische Literaturkritik hat diese wichtigen Wurzeln nie ausreichend beachtet. Ich warte darauf, dass sich die neue Generation haitianischer Autoren wieder auf die Bedeutung der L'Audience besinnt. Das passiert vielleicht erst nach meinem Tod. Ich verfolge das Ganze in Ruhe und versuche in der Zeit, die mir bleibt, meinen Teil dafür zu tun.
Sagt Georges Anglade im Herbst 2009 in Montreal, nur wenige Monate vor seinem Tod beim Erdbeben am 12. Januar 2010. Wer heute seine Sammlung »Das Lachen Haitis« mit 90 Miniaturen zur Hand nimmt, findet darin einen überreichen Fundus an Kurzgeschichten zwischen Witz, Märchen und Chronik der haitianischen Lebensrealität. Kindheit, Flucht, Exil und Rückkehr. Das sind die vier großen Themen, die Anglade in seinen L'Audience behandelt.
Eine der großen Gaben, die die tropische L'Audience uns hinterlassen hat, ist, dass sie, wenn sie es mit dem Winter zu tun bekommt, den Exilanten Anlass gibt, lange Abende an gedeckten Tischen mit dem Ausarbeiten von Vergangenheits- und Zukunftsszenarien zu verbringen, zu denen jeder seinen kleinen Baustein beiträgt. Unter lautem Gelächter. Theater total. Alle sind abwechselnd Schauspieler, Publikum und Chor. Man kann gar nicht genug betonen, wie sehr diese Tischgespräche der Machtlosigkeit des Exils geschmeichelt und sie über ihre narzisstischen Wunden hinweggetröstet haben.
Heißt es in der L'Audience Tischgespräche. In »Als das Pulver zu uns kam« erzählt Anglade von einem Paket, gefüllt mit einem ominösen weißen Pulver, das auf dem Weg von Kolumbien nach Nordamerika in einem haitianischen Fischerdorf an Land gespült wird. In der Dorfgemeinschaft hält man es für Mehl und backt Brot für das Mädchenpensionat daraus, was epidemische, kollektive Lachkrämpfe zur Folge hat. Die schleunigst herbeigeeilten Autoritäten aus der Hauptstadt bekunden aufgeregtes Interesse an dem weißen Pulver.
Zu sehen, dass das Lachen die Herrschenden aus Port-au-Prince noch mehr alarmierte als der Kommunismus, war zu viel für die Provinzler. Das Puder, von dem man lachen musste, musste also sein Gewicht in Gold wert sein. Bei uns war das Lachen eine gängige und obendrein kostenlose Praxis, aber offenbar gab es in der großen, weiten Welt Leute, die dafür teuer bezahlen mussten.
Oder die Geschichte über aussichtslose Umsturzpläne der Exilopposition und das haitianische Pech.
Ich habe einen Freund, der, um unser Unglück zu beklagen, ständig wiederholt, was für ein unverschämtes Glück wir immer haben, wenn es darum geht, eine Pechsträhne zu erwischen.
In der L'Audience »Die Natur plädiert auf nicht schuldig« liefert Georges Anglade eine Erklärung für den schwindenden Baumbestand Haitis.
Es waren schwierige Zeiten für Bäume. Die an ihrem nervösen Anfang stehende Diktatur hatte beschlossen, das Land so weit es ging zu entwalden, um die Versteckmöglichkeiten für eventuelle Guerilleros zu beschränken. Die Gründe für den Erfolg der kubanischen Rebellen im Jahr 1959 waren auf eine erbärmliche These vom günstigen Unterholz geschrumpft. Überall in der Stadt konnte man nun eine Ansammlung von kahlen Hügeln sehen, die bereits von der Erosion zerfurcht wurden.
Der Verlauf eines aberwitzigen Gerüchts auf dem Wochenmarkt, das tragische Ende eines Mannes, der zu viel redete, die Sonntagsbanane im Folterknast Fort Dimanche oder die verzweifelten Versuche der zurückgekehrten Exil-Haitianer, sich nützlich zu machen beim Wiederaufbau nach der Diktatur. Es gibt kaum ein Thema, das nicht mit wenigen Sätzen in einer oft schamlos übertriebenen Geschichte erzählt werden könnte. Auch in den Kulissen der Politik kennt sich Anglade, der ehemalige Minister glänzend aus und schreibt mit »Und wenn Haiti den USA den Krieg erklärt«, eine brillante Polit-Satire, erzählt im schelmisch-ironischen Ton der L'Audience. Sie beruht auf der ebenso verblüffenden wie einleuchtenden Idee, unter Haitis Kontinentalschelf würden ergiebige Ölvorkommen entdeckt.
Das war wieder einmal das Pech, von dem dieses Land seit jeher verfolgt wird. Da sitzt man auf einem gewaltigen Vermögen und kann es nicht ausbeuten. Alle Leute hatten sich traurig mit der hartnäckigen Missgunst der Götter abgefunden.
Über Nacht wird die Armenrepublik zum Zankapfel der Weltpolitik. Das Ganze ist aber nur ein Bluff, um Washington zu militärischem Eingreifen zu bewegen, damit später ein Geldsegen auf Haiti niedergeht.
Alle blickten starr zum Himmel in der Hoffnung auf ein Zeichen oder sonst etwas, seien es auch Bomben oder Fallschirmjäger. Wählerisch sein kam nicht in Frage. Man nimmt, was runterkommt, mitsamt den dazugehörigen Kollateralschäden.
Kurz vor seinem Tod plant Georges Anglade eine Polit-Satire mit dem Titel »Und wenn Haiti Deutschland den Krieg erklärt«. Was hätten den Leser für treffende Pointen erwartet über die ebenso skurrile wie reale Kriegserklärung Haitis an das Deutsche Reich 1941, als Präsident Elie Lescot droht?
Haitianische Bombenflugzeuge werden den Himmel über Tokio und Berlin durchpflügen und Terror säen unter der deutschen und der japanischen Bevölkerung.
Was hätte Anglade angefangen mit den deutschen Einflüssen in der Karibikrepublik, die US-Truppen 1915 ins Land einmarschieren ließen, um die Errichtung eines Flottenstützpunktes der kaiserlichen Marine zu verhindern? Und was hätte man gelernt über einen gewissen Joachim von Ribbentrop, der bis in die 1920er Jahre den deutschen Schaumweinhersteller Henkel in Haiti vertrat? Hätte man sich gebogen vor Lachen? Wäre man erstarrt vor Entsetzen? Hätte man plötzlich den Lauf der Zeiten aus der Perspektive eines kleinen und höchst wundersamen Karibikstaates noch einmal ganz neu entdecken können?
Was wird später, wenn ich einmal tot bin, als mein Werk bezeichnet werden? In der Zeit, die mir noch bleibt, verfolge ich ein bestimmtes Ziel und das tue ich auf die traditionellste Weise, wie ein L'Audienceur. Ich erzähle eine Geschichte, die Geschichte einer Generation. Es geht nicht um eine persönliche Geschichte, sondern um die Leute in meinem Alter. Wie haben sie ihr Leben verbracht?
Kindheit, Diktatur, Exil und Rückkehr. Die Themen, die viele Exilschriftsteller der sechsten Generation nach der Unabhängigkeit Haitis beschäftigen. Wie schreibt und lebt man in der Diktatur? Wie erinnert man sich an das, was man zurückließ? Was bedeutet das Exil für die eigene Identität? Ist eine Rückkehr in die verlorene Heimat überhaupt möglich? Im Jahr 2006, 20 Jahre nach der Abdankung und Flucht des Diktators Baby Doc, setzte Anthony Phelps der schwierigen Rückkehr in die fremde Heimat ein beeindruckendes literarisches Denkmal. In seinem Roman »Der Zwang des Unvollendeten« kehrt sein Held Simon, ein Schriftsteller im Ruhestand, nach vielen Jahren im Exil zu seiner Tante Alice in Haiti zurück.
Weißt du, Tante Alice, es gibt mehrere Formen des Exils. Die physische Entfernung vom Heimatland ist eine. Eine andere Form ist die innere Emigration, bei der man im eigenen Land wegen der Diktatur zur Randexistenz wird, sich auf sich selbst zurückzieht. Aber die schlimmste von allen ist das Exil der Rückkehr. Das ist das Exil des Neuankömmlings, der überall mit einem »Du bist einer von uns«, aber, du bist in dein Land zurückgekehrt, aber empfangen wird. Dieses Aber ist immer unausgesprochen, man liest es aber aus einem Blick heraus, einem kaum merklichen Räuspern, begleitet von einem Schulterzucken. Im Prinzip ist die Diktatur zu Ende. Aber was habe ich von diesem Aufenthalt außer der schmerzlichen Gewissheit, dass ich über 25 Jahre lang eine monströse Lüge gelebt habe? Mir ging es gut in meiner Unwissenheit.
Auch wenn das Band der Erinnerung längst fadenscheinig geworden ist, lässt seine Vergangenheit Anthony Phelps nicht los. Das Exil hört nicht mit der Rückkehr auf. Es wird nur verändert. Nun ist es ein Exil in der Heimat.
Ah non, je suis un écrivain ici, ça, il n'y a pas de doute. Oui, oui, oui. Je garde le contact grâce à l'écriture.
Ich bin ein haitianischer Schriftsteller, da gibt es keinen Zweifel. Über die Literatur habe ich den Kontakt nach Haiti aufrechterhalten. In meinen Romanen geht es immer um mein Land. Die Hauptperson stammt immer aus Haiti. In die Leute aus Quebec kann ich mich einfach nicht hineindenken. Auch wenn ich dort seit 1964 lebe, ein halbes Jahrhundert. Als Schriftsteller kann man nicht einfach seine Identität wechseln, denn man greift doch meistens auf seine Jugend zurück, auf die ersten Schritte, die erste Liebe, auf die ersten Spiele.
Daniel Laferrière macht ganz ähnliche Erfahrungen, als er aus dem Exil zurückkehrt. In seinem Roman »Das Rätsel der Rückkehr« hält er die schmerzhafte Kluft zwischen Erinnerung und Realität, Hoffnung und Enttäuschung fest.
In Port-au-Prince zu Beginn der 70er Jahre war ich Journalist, weil man die Diktatur anprangern musste. Der Diktator hatte mich vor die Tür meines Landes gesetzt. Um dorthin zurückzukehren, bin ich durch das Fenster des Romans eingestiegen.
Ich bin als Journalist aus Haiti weggegangen. Und als ich nach Port-au-Prince zurückkehrte und mich in einer Buchhandlung umschaute, entdeckte ich tatsächlich meine eigenen Bücher. Ich war da, bevor ich ankam. Meine Bücher waren vor mir da.
Es ist ein vermittelter, kein direkter Kontakt mehr mit der Insel. Und so sieht sich Daniel Laferrière keineswegs als haitianischer Schriftsteller.
Mit der Literatur stoße ich ein Fenster in eine andere Welt auf, in der ich den Leser erreiche. Wir alle suchen in der Literatur doch die Flucht aus dem normalen Leben. Das sind Fragen, die am Ursprung meines Schreibens liegen. Ich bin Haitianer, ich bin Schriftsteller. Aber deswegen bin ich noch längst kein haitianischer Schriftsteller.
Ça ne fait pas forcément de moi un écrivain haïtien.
Wie auch immer diese Geschichte voller Brüche, voll nationalem Stolz und immer neuen Enttäuschungen weitergeht, die Stimmen der haitianischen Literatur werden nicht verstummen. Sie werden wundersame, unerklärliche, magische Bilder malen von einem Land, in dem bittere Verzweiflung und unzerstörbare Hoffnung seit Jahrhunderten so nah beieinander liegen wie vielleicht nirgends sonst. Schreiben, die Worte finden, die eine Gegenwelt erschaffen, das ist ein Grundmotiv der Literatur.
Ich befinde mich allein auf einer kleinen Insel, umgeben von Tinte. Ein paar Bäume mit Früchten hier und dort. Es ist dieselbe Tinte, die aus den Büchern trieft, die ich gelesen oder geschrieben habe. Mein Fall ist nicht so einzigartig, denn jeden Schriftsteller umgibt ein Meer aus Tinte, das er überwinden, und eine Musik, die er finden muss.
Das Ende der Diktatur vor 30 Jahren und die schwierige Rückkehr der Exilanten in ein fremdes Land sind nicht die einzigen großen Themen der haitianischen Gegenwartsliteratur. Das verheerende Erdbeben am 12. Januar 2010 hat zugleich Eingang gefunden in das literarische Gedächtnis Haitis. In ihrem Roman »Vor dem Verdursten« erzählt Kathleen Mars 2013 als eine der ersten von den apokalyptischen Zuständen auf den Straßen in Port-au-Prince, von den ziel- und hilflos umherirrenden Menschen und von den Abgründen im Nothilfelager Canaan, einem Slum am Rande der Hauptstadt. Benannt ist es ironischerweise nach dem biblischen Begriff für das gelobte Land.
Zwei Wörter stecken für mich hinter diesem Roman. Einerseits das Unvermögen angesichts der Situation nach dem Beben und andererseits die Ernüchterung. Nach dem Erdbeben, als wir 3 Tage ganz auf uns gestellt waren, ist ein starkes Gefühl der Brüderlichkeit entstanden. Und das ist gerade für die haitianische Gesellschaft, die sehr exklusiv und geschlossen strukturiert ist, etwas Besonderes. Wir haben daran geglaubt, dass ein Wunder möglich wird, dass Haiti auf eine gewisse Art neu geboren wird, dass es nach all dem Leid nur noch bergauf gehen kann. Aber dieses starke starke Gefühl ist nach und nach in sich zusammengefallen.
Von der Stunde Null Haitis, von einem Neuanfang, von dem kurze Zeit nach dem Beben vielerorts die Rede war, möchte auch Daniela Ferrière nichts hören.
Zum ersten Mal höre ich von der Stunde Null in Haiti. Ich kann mit dieser Idee nichts anfangen, und das trotz der unerträglichen Bilder, die sich in meine Netzhaut brennen. Man müsste inzwischen wissen, dass sich das Gedächtnis eines Volkes nicht so einfach auslöschen lässt. Das Beben hat Port-au-Prince nicht zerstört, denn man wird die Stadt nicht wieder aufbauen können, ohne an das Gewesene zu denken. Es sind die Menschen, die zählen. Und ihr Gedächtnis wird die Verbindung herstellen zwischen dem Alten und dem Neuen. Niemand fängt von vorne an. Das ist unmöglich. Wir machen einfach weiter.
In seinem Roman Tout bouge autour de moi, Alles um mich bewegt sich, reflektiert Daniela Ferrière den Augenblick des Bebens, den er während seines Besuchs der Heimat selbst miterlebte, notiert Eindrücke, trifft Weggefährten aus der Vergangenheit und erinnert an diejenigen, die die Katastrophe nicht überlebten. Darunter sein Freund Georges Anglade und dessen Frau Mireille, mit denen Daniela Ferrière am Vorabend zusammensaß.
Anglade lachte und ließ dabei so wie immer jeden Zentimeter seines Körpers auf- und niederhüpfen. Die letzten Jahre hatte er all seine Energie darauf verwandt, sich für die L'Audience einzusetzen. Eine Erzählform, die, so sagte er, unserer Weise die Welt zu sehen, so nahe ist. Georges übertreibt wie immer, aber er tut es aus guter Absicht. Dieser Mann strahlt eine mitreißende Energie aus. Er liebt endlose Diskussionen am Tisch mit langjährigen Freunden. Als Geograf ist er in die Politik gegangen, aber ich glaube, seine eigentliche Leidenschaft war die Literatur. Er ist ein unverbesserlicher Träumer. Ich kann ihn mir nicht vorstellen ohne Mireille. Sie sind zusammen umgekommen.
Georges Anglade konnte seine Vorstellung von einer geistigen Rückbesinnung auf die Heimat, die alle Haitianer der Diaspora mit dem Mutterland wiedervereinen würde, nicht verwirklichen. Aber wahrscheinlich hat dieser freundliche ältere Herr mit dem grauen Rauschebart bis zum Ende seines Lebens am 12. Januar 2010 innerlich über die Unvorhersehbarkeit des Schicksals gelacht. Als einen verbitterten älteren Herrn muss man ihn sich nicht vorstellen.
Als Geograf bin ich viel gereist, aber egal wo ich war, habe ich dieses haitianische Lachen wiedergefunden. Sie lachten überall. Die Latinos haben ihren magischen Realismus. Die Juden sind bekannt für ihren Humor. Die Russen für ihre Seele. Haiti hat das Lachen.
Sorti nan bal, yo sorti nan cinema.